Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Göttingen. Ihr starker Finanzpartner in der Region. Stadtradio Göttingen.
Im Gespräch.
Einem besonderen Kapitel in der Geschichte der internationalen Händel-Festspiele Göttingen widmet sich heute unsere Reihe im Gespräch zum 20-jährigen Bestehen des Festivalorchester Göttingen mit Christoph Timpe, Christine Linde und Hanneke von Prosti, die von gemeinsamen Entdeckungen und Erfahrungen erzählen, Freundschaften und magischen Momenten im musikalischen Dialog und von ihrem Programm für das Gala-Konzert zum Auftakt der Festspiele.
Christoph, wie war das bei der Orchestergründung? Bekamst du einen Anruf? Schnür dein Bündel, komm vorbei. Nick McGeegan hat Großes vor. Und er hatte das ja an Elisabeth Blumenstock ein bisschen delegiert und an Phoebe Carey. Die beiden haben so ihre Netzwerke mobilisiert.
Das haben die getan. Und ich kann mir also auch dann vor diesem Hintergrund gar nicht erklären, warum ich da überhaupt reingekommen bin. Denn ich gehöre weder das Netzwerk von der einen noch von der anderen Person. Ich glaube, in meinem Fall war das tatsächlich Benedikt Pönsken. Ich kann es mir nicht anders erklären. Das ist der einzige, von den ich kannte. Das ist ja Musikwissenschaftler. Und der hatte ein Stipendium in Rom. Und da hat er im Chor von meiner Frau gesungen. Auf diese Weise habe ich den kennengelernt.
Du warst damals ja in Italien ansässig.
Ja, ich bin ja auch immer noch mehr oder weniger da, also immer wieder. Und auf diese Weise habe ich Benedikt Pönsken kennengelernt. Und ich nehme an, dass der...
Das damals hat klingeln lassen, gesagt hat.
Ja, muss wohl so gewesen sein. Denn ich kannte McGee kaum... Und Elisabeth Blumenstock gar nicht. Und Phoebe kannte ich, aber die wird meinen Namen nicht genannt haben.
Ich nehme an, es gab eine ziemlich großzügige Liste und dann wurde geguckt, wer kann,
ja,
wer mag.
Was passt so zusammen? Wahrscheinlich auch gucken, wer zusammenpasst.
Ja, das haben sie aber auch nur zum Teil gemacht. Passt ja auch nur so einigermaßen. Es ist jetzt nicht so ein Orchester, wo so eine künstlerische Linie bei Streichern beispielsweise von einem Lehrer, das gibt es auch. Aber das ist hier nicht der Fall, sondern es ist so ein bisschen gemischt. Da gibt es verschiedene Ansätze zur historischen Aufführungspraxis. Und da hatten wir alle irgendwie auch unsere Meinung zu und vertreten die mehr oder weniger.
Das ist nur einseitig.
Ja, das finde ich gut. Ich glaube, das war auch früher so. Ich meine, damals haben die Leute ja auch nicht alle gleich gespielt und haben auch zusammen im Orchester gespielt.
Ja.
Die einen haben das Instrument geklemmt und die anderen haben das nicht getan. Also eigentlich völlig richtig.
Und gab es dann zum Auftakt erstmal eine große gemeinsame Session? Man so miteinander.
Naja, ich kann mich an den ersten Moment ja doch sehr genau erinnern. Also ich kam hier an und stieg aus dem Zug und ging da in dieses Obenraum, da in der Jakobi-Gemeinde und hörte dann so aus dem Fenster diese Geigen, wie sie dann so anfingen zu bespielen und so. Eigentlich hatte ich da jetzt in dem Moment, dachte ich, nee, das muss jetzt nicht sein. Und dann kam ich da an und dann hatten aber Elisabeth Blumenstock und Lisa Weisten so eine ganz freundliche Art, die Leute einzubinden und da teilhaben zu lassen. Das fand ich sehr, sehr geschickt und fand das auch bemerkenswert. Ich meine, Orchester ist ja im Grunde auch irgendwie immer eine hierarchische Struktur. Da muss es ja sein, es geht irgendwie nicht anders. Und wie sie damit umgegangen sind, mit dieser Rolle, die sie da hatten, das waren lauter prominente Leute, das waren krasse Typen, saßen da rum. Also das war schon was Besonderes. Und wie sie das geschafft haben, das so zu verpacken, dann dieses erste Jahr, das hat so gut funktioniert und war so beglückend und so schön, das hat sofort gesessen. Also das war fulminant.
Der Funke.
Das habe ich sonst nie erlebt.
Nun hatte Nick McGeegan ja auch einige Musikantinnen aus seinem San Francisco Baroque
Orchester. Das war eben die eine,
was ja eine, vorher öfter
der
mal
eine Topf, aus dem das
nach
kam, ja.
Europa geflogen dann, ist. Gleich mitgenommen in
ja,
das
da mitgenommen,
neue
da gehörten
Ensemble.
Also eigentlich die meisten Stimmführer, also auch bei den Bläsern war das nicht.
Nee, da kamen viele aus dem Jahrhundert,
da, eben
Franz Brüggen Orchester.
Die Franz Brüggen Orchester, das war die zweite Quelle sozusagen.
Ja.
Die California kannte ich gar nicht, aber die von Franz Brüggen, die kannte ich und das fand ich schon toll, was die so machen. Gerade mit französischer Musik, also was Franz Brüggen mit Rameau gemacht hat, das ist nach wie vor unerreicht. Das muss man bei der Gelegenheit auch mal ganz deutlich sagen.
Ja.
Ich nur den Hut ziehen und sagen, so könnte man es sich vorstellen.
Also viele Musiker, Musikerinnen, so aus der Crème de la Crème der Orchester.
Also aus diesen beiden hauptsächlich. Mhm. Aber dann eben noch so ein paar andere.
Christine, du bist ja 2 Jahre später dazu gekommen. Ja. Bist du hellhörig geworden? Gab es eine Anfrage? Wir brauchen Verstärkung.
Wie das bei uns Bläsern oft so ist, wir kommen im Paket. Und ich wurde dann gefragt von der ersten, von Susanne Regel, meiner ersten Oboe, 2 Jahre später. Und ja, waren hellauf begeistert. Ich hörte die Streicher und dachte, wow. Und war ziemlich geplättet. Ja, und fand das ziemlich fantastisch. Den Nick, den hatte ich schon einmal vorher auch in Göttingen getroffen. Und das war einfach großartig, wie der probt, fand ich. Und er ist ja selber auch Bläser, der ist ja auch Traversflötist. Und das kam uns sehr entgegen, weil wenn jemand weiß, dass man atmen muss, dass Luft dazwischen sein muss und all diese Dinge. Und auch das ging bei ihm von selbst. Das war wundervoll.
Ja, wie er auch mit den Sängern umgehen
kann. Ja, das fand ich ja, ja.
Also ich fand es dann manchmal ein bisschen komisch, wie er den Sängern so stattgab, also was das Tempo anbelangt. Das fand
ja, er
ich
ein hat bisschen, sie wirklich sehr freigelassen.
Er hat sie sehr freigelassen. Fängt das Ritornell fängt dann an mit einem bestimmten Tempo und dann kommt der Sänger rein und dann manchmal so ein bisschen anders.
Ja,
halt aber er konnte denen eben einen Einsatz geben und das wurde dann nicht hingeworfen und zu den Bläsern, da war einfach der Moment dazwischen, den man braucht als Bläser und Sänger.
Er hat es einfach verstanden und er hat verstanden, das ein großes Konglomerat zu machen und das zusammenzufügen. Das war ungeheuer beglückend, fand ich.
Ja, das war eine große Leistung, aber ich würde die Leistung auch auf die anderen Stimmführer mit.
Ja, natürlich,
beziehen.
Natürlich.
Die waren da auch sehr.
Absolut, ohne die wäre das natürlich nicht gegangen.
Das hätte nicht funktioniert. Wenn du da so einen Tyrann gehabt hättest, so am ersten Pult, das.
Nein, nein, das war überhaupt nicht.
Hättest
so
du dein Bündel geschnürt und wärst zurück nach Rom?
Vielleicht, ja. Bereist. Weiß ich nicht, aber es wäre jedenfalls so nicht geworden.
Ich stelle mir das auch als ein besonderes, im besten Sinne Abenteuer vor. Man trifft auf unbekannte Musiker, Musikerinnen und muss erst mal hören, wie ticken die, wie kommen wir zusammen.
Das machen wir eigentlich sowieso immer. Es ist dann oft so in Projekten, dass man einige nicht kennt. Und da muss man schon sehr offen und wach sein und gucken, ja, wie läuft das und wie komme ich hier mit rein, wie kann ich mich einbringen, wie. Aber 3 Wochen ist natürlich was völlig anderes. Und das Niveau war ja, ist auch völlig anders.
Also das Niveau war sehr hoch. Meine persönliche Erfahrung bei Barockorchestern ist, dass es manchmal so Orchester gibt, wo man hinkommt und ich manchmal verstehe ich gar nicht, was die wollen. Also ich kann die musikalische Zielsetzung gar nicht erkennen. Die haben eine vollkommen andere Art, über Musik zu reden. Das muss ja alles irgendwie verbalisiert werden. Nicht, sonst geht es ja nicht. Und die Art, darüber zu sprechen und sich darüber zu verständigen, was man eigentlich erreichen will, die kann so verschieden sein, dass ich manchmal denke, worüber reden die gerade, was wollen die?
Naja, und das war bei Nick und Elizabeth ist das natürlich, die können dich unheimlich packen.
Die können das so, dass man versteht, was sie wollen. Selbst wenn man jetzt dieses Detail so vielleicht nicht gestalten würde, aber es ist immer klar, worum
was
es geht.
Gemeint ist, es ist, man denkt, ja.
Ja, ja, das können wir machen.
Ja, und mit unheimlich viel Temperament und Kraft, die sich dann auch überträgt.
Naja, die Begeisterung, die er immer ausstrahlt.
Wenn das um sich greift, das ist dann wirklich ein kurzer Start in die Wolken.
Ja.
Und wenn das klappt, ist das Kind grandios. Und das tut es halt manchmal.
Ja, das tut es auch im Konzert eben dann immer wieder. Und das ist das, was eben schon das Besondere auch ausmacht, dass man wirklich da wie so eine Wolke ist mit den anderen zusammen.
Ja, das ist ein einzigartiges Gefühl. Ich meine, deswegen macht man Musik, man was zusammen machen will. Das ist eigentlich wie so eine Art metaphysisches Erlebnis.
Ja, ja,
wir sind alle zusammen und wir machen alle dasselbe und wir sind alle beglückt und wir fliegen gerade alle. Und das Orchester ist dann natürlich boah.
Das ist dann boah und dann gibt es so eine Art wie so eine Gedankenübertragung.
Es ist eine metaphysische Erfahrung.
Es ist
eigentlich
schon eine ganz besondere Sache, da in dieser Gruppe zu sein und dann mit denen so abzuheben. Das erlebst du nicht so oft. Und das
sehr beglückend.
Es ist einfach ein großes Ganzes. Das, was wir ja als Probleme immer haben, Einzelpersonen und so weiter, plötzlich bist du ein großes Ganzes und du atmest zusammen.
Ja, du hörst auch auf einmal alles.
Du hörst alles, du atmest und du fühlst irgendwie zusammen. Deswegen machen wir, was wir machen, oder?
Ja, das ist ein gutes Argument dafür, das stimmt.
Es ist ja ein bisschen seltsam. Ihr kommt zusammen, erstmalig zu den Händelfestspielen, hebt beim Proben schon gelegentlich ab. Und dann habt ihr nicht etwa ein Händelwerk, sondern ein Messias in der Mozartschen Bearbeitung. Als das, Opener, als gemeinsam.
Das hat uns nicht weiter irritiert. Wie gesagt, ich glaube, dass das daran liegt, dass die von vornherein geplant haben, dass man das auch ins Klassische erweitern kann und dafür gesorgt haben, dass dann eben auch Instrumenten da sind, die im Barockorchester nicht eingesetzt werden, also beispielsweise Klarinetten. Die kommen ja eigentlich nicht vor, die kommen, glaube ich, vielleicht bei Rameau vor. Ne?
Ja, als Chalumeau oder manchmal bei Telemann gibt es das auch.
Und deshalb haben die, glaube ich, so von vornherein das so ein bisschen gleich erweitert ins Klassische.
Ihr hattet ja auch mal Mendelssohn.
Ja, war das nochmal eine Mendelssohn-Bearbeitung?
Aber es haben der ein oder andere klassische Komponist auch mal.
Wo wir uns jetzt besonders gut dran erinnern, war eine Haydn-Symphonie gleich am Anfang.
Die war toll.
Die hatte sich auch Nick wirklich ins Zeug gelegt. Er hat es ja richtig Gedanken gemacht und das sehr, sehr gut geprobt. Man merkte auch, dass es ihm wirklich ein großes Anliegen war, dass das richtig gezündet. Das hat er auch hingekriegt.
Das, was man so einen musikalischen Kosmos nennt.
Naja, diese hochfliegenden Gedanken, die hat man gar nicht. Das passiert einfach. Und der Weg ist irgendwie was ganz anderes. Das heißt, man übt da vor sich hin und probt und macht dies und jenes und überlegt und redet und ist sich eins oder ist sich auch nicht eins über irgendwelche musikalischen Details. Und was dann passieren kann, also dieser Effekt der Übertragung und dieser Gemeinschaft, die sich da entwickelt, der kommt dann erst. Der passiert dann von sich aus. Das kann man gar nicht wollen oder das kann man gar nicht erzeugen.
Das passiert oder das passiert nicht.
Das kann man nicht programmieren.
Also man kann es weder üben, oder das funktioniert. Sehr, ja, schön.
Man kann es weder üben, noch kann man es irgendwie vorbereiten oder sonst irgendwas machen, das muss einfach passieren.
Und man kann sich freuen, wenn das passiert.
Man kann sich freuen, wenn es passiert, man kann offen dafür sein, aber viel mehr kann man auch nicht machen.
Ihr übt und übt und übt, ihr seid vorbereitet und dann schaut man, was zusammen passiert oder was möglich ist.
Ja, letztlich, ne? Darauf kann man es reduzieren.
Es gab ja immer mal wieder Gastspiele von Kammerensembles aus dem Orchester.
Ja.
Dass sich da so spontane Bündnisse vielleicht auch ergeben haben im Laufe der Jahre.
Ja, dann lernt man sich auch ein bisschen besser kennen und steht dann eben in so einer Kammerbesetzung auf der Bühne. Das ist was ganz anderes, als wenn man im Orchester spielt. Also ein völlig anderes Fahrgefühl.
Fahrgefühl, genau. Ja. Der Truck ist größer.
Das ist ein kleiner Sportwagen. Völlig andere Situation.
Ihr kommt ja auch aus allen möglichen Ländern.
Ja, das war von Anfang an.
Ihr seid ja eh auch viel unterwegs, auch unabhängig von den Festspieltagen mit diversen Gastspielen. Also vermute ich mal, ist da auch sonst viel in Bewegung.
Naja, ich meine, viele Leute sehen sich übers Jahr fast nicht und spielen auch nie zusammen. Andere schon. Mhm. Das sind so Gebiete in dem Orchester von den Leuten, die dann eben so ein bisschen eher zusammengehören. Und andere sind dann in einem anderen Bereich und gehören untereinander wieder zusammen. Das mischt sich dann hier so zusammen. Und wenn man dann wieder auseinander geht, dann ist es halt nicht mehr da.
Naja, und wenn man sich das nächste Mal trifft, beginnt es mit einer großen Umarmung.
Ja, genau. Ja, das ist es wirklich. Ja. Und ab und zu trifft man mal jemanden von eben, aus dem man könnte denken, ja, toll. Und das ist einfach eine unheimlich gute Basis.
Und über 20 Jahre, da vertieft sich auch ganz viel, was man jetzt nicht unbedingt mit Worten beschreiben könnte.
Ja, das ist natürlich so. Also auch so die Gemeinschaft ist ja schon sehr speziell. Das geht sonst in Orchestern
ja nie. Sehr persönlich, sehr speziell. Und das ist wie so eine Art große
Familie. Ist
eine große Familie nicht, das ist ein bisschen abgelutscht.
Das ist so eine Kommune.
Eine große Kommune. Ich meine, man lebt zusammen, man isst zusammen.
Ja, man weiß, was der Kultnachbar kochen kann und was nicht.
Ja, so ein bisschen ist es wirklich so.
Ja.
Aber auch mit der Freiheit, die das gibt. Auch natürlich mit den Aufgaben. Das ist sehr besonders. Ich glaube, das gibt es in keinem anderen Orchester. Also alle, die von außen reinkommen, sagen, boah, das habe ich nirgends anders erlebt. Alle sagen das. Insofern ist es wahnsinnig besonders und wir sind natürlich unheimlich daran interessiert, das zu halten, weil das ist irgendwie so, ja, das gibt uns einfach wahnsinnig viel. Und es ist eben besonders und sowas muss man wirklich wertschätzen und bewahren.
Ja, das finde ich auch. Ich glaube ja auch, dass man das hören kann.
Ja, natürlich.
Und das ist schon ein Wert, den man sich erhalten muss, wie alle Werte im Übrigen.
Dann wären wir wieder beim Thema. Ne?
Ja.
Es ist einfach was Essentielles. Es hat mit Geld nichts zu tun. Es hat wirklich, wir brauchen Kunst zum Leben.
Ich sag das mal nicht so laut mit dem Geld, sonst wird das noch jemand falsch verstehen.
Kultur ist ein Grundnahrungsmittel.
Ja, eben. Und das muss einfach wirklich deutlich sein. Aber das ist es nicht nur für unsere Musiker, sondern auch die es hören. Das haben wir während Corona eigentlich mitgekriegt, wie unfassbar wichtig das ist. Und dass wir das brauchen.
Es ist schon eine Welt, in der das Geld so eine dominante Rolle spielt. Und das ist so eine furchtbare Verarmung eigentlich.
Hanneke, wer hat bei dir angeklopft gesagt, willst du nicht mitmachen?
Ich war schon hier vorher mit Nick McGeegan. Mein erstes Jahr war in 1999.
Was mit dem San Francisco Baroque Orchestra
hier? Ja, das PBO, aber auch mit anderen Orchestern, das mit dem Nick zusammengearbeitet hat hier, da und die Festspiele. Und dann, wenn das Nachricht kam, dass die ein neues Orchester hier haben möchten zum Gründen, dann war das natürlich total wunderschön. Und er hat mit Phoebe und mit Danny Bond und mit Elizabeth Blumenstock hat er viel Hilfe gehabt, Leute zusammenzufinden, um das zusammenzubringen. Und David Taylor, die Lautist, und ich waren schon das Continuo-Team und da hatte gesagt, ja bitte, komm auch mit.
Gab es Aufführungen, die euch besonders zu Herzen gegangen sind? 20 Jahre, ihr habt unglaublich viel im Repertoire.
Also ich habe jetzt an keine spezielle Situation, ja, vielleicht schon, aber das ist nicht wirklich wichtig. Es ist eben immer wieder so, dass sich dann diese Situationen so einstellen. Wie oft filmen die Opern normalerweise 5-mal?
Ja.
Und da ist die eine Aufführung, da denkt man, boah, ist das heute toll. Und es kann auch mal sein, dass der Gedanke nicht so aufkommt, dass man es irgendwie okay findet. Aber daran kann ich mich jetzt im Einzelnen auch nicht erinnern.
Aber man fühlt immer, wenn man die Oper in das Deutsche Theater spielt, das ist eine sehr tolle Situation. Wir kennen die Leute da schon lange, die da arbeiten. Und auch die Leute, die zum Opern kommen, kommen auch viele, viele Jahre. Also die kennen uns dann auch.
Und ja, das Publikum ist irgendwie
das
auch Teil
ist
der
sehr
Sache.
Wunderschön. Über die Jahre haben wir eine Community zusammengebracht, in Orchester, aber auch natürlich mit dem Publikum und mit Leuten, die hier in Göttingen kommen, ja, oder die nach Göttingen kommen.
Auch von weit her.
Ja.
Es ist wie eine Art Heimspiel, ne?
Es ist eine Art Heimspiel. Ich meine, man muss es auch jedes Mal gewinnen, sonst funktioniert es auf die Dauer nicht. Aber
wenn es zwischen euch funkt, wieso soll es dann nicht beim Publikum funken?
Ja,
ne?
So. Das muss es auch. Ja, dann sieht man in dem Publikum immer wieder doch wiederkehrende Gesichter.
Ja, und die sich auch offensichtlich freuen, die dann auch fragen.
Die wollen das dann wissen, wie das funktioniert.
Ja, die leben sowas auch mit. Die kommen dann manchmal auch für die ganze Zeit hierher, weil sie das wollen teilhaben.
Und das zieht ja für euch im besten Sinne immer weitere Reise, dann als Nick McKagan den Staffelstab an Lawrence Cummings weitergab. Nochmal einen anderen Blick.
Der hatte eine ganz andere Ausstrahlung, ja. Das war sehr anders und jetzt ist es wieder sehr anders.
Ja.
Das sind auch zum Teil Herausforderungen für das Orchester.
Sonst wäre es ja langweilig.
Das kann man so sagen, ja.
Langweilig ist es sicher nicht.
Ja, langweilig wird es bestimmt nicht. Aber das jetzt einzubinden, so, das ist schon eine Aufgabe. Also da ist richtig was los, würde ich sagen.
In welcher Hinsicht lässt sich das näher beschreiben? Was das für Herausforderungen
jeder
sind?
Jeder Dirigent hat so seine eigene Ausstrahlung, seine eigenen Ziele und seine eigene Art zu wirken und seine eigene Art, sich darzustellen und das Orchester darzustellen und die Musik darzustellen. Da muss man sich irgendwie drauf einstellen. Man kann ja nicht gegen einen Dirigenten spielen, aber man muss eben auch verstehen, was er will. Und das mit einzubeziehen in das, was das Orchester bereits ist, ist manchmal nicht ganz einfach.
Das sind dann viele stilistische Fragen oder interpretatorische Fragen, wo man dann wirklich rauskriegen muss, ja, wieso sollen wir das denn jetzt so machen? Für mich wäre das anders. Ja, das ist dann Arbeit zu gucken, ja.
Das ist dann wie so eine Art Neuland, nenne ich mal.
Ja, schon auch, ja.
Wir bringen ja auch so viel mit. Ich meine, wir haben ja schon und doch viele Sachen gemacht und haben sehr viel Erfahrung und haben Vorstellungen,
Prägungen
und Ziele und so haben so unsere Gedanken. Jeder lebt so in seiner Welt und das muss man dann ja manchmal so ein bisschen anders ausrichten. Und wie das dann funktioniert, das ist dann auch ein interessanter Prozess, der stattfinden muss.
Das würde mich bedeuten, wenn es dann zu diesem Moment des Staunens kommt, holla, in einer Form des Entdeckens das bei bestimmten Interpretationen, über die man vielleicht noch nie nachgedacht hat.
Das kann passieren, ja, im besten Fall ist das so, das stimmt. Ja, man denkt mal, oh ja, geht ja auch, ist interessant.
So wie kochen. Einem Tag möchte man etwas spicy und anderen Tag gar etwas anderes. Mhm. Und so ist das auch mit Musik. Das kann man in viele Arten interpretieren. Und also für ein Orchester mit unterschiedlichen Leitern zu arbeiten, ja, das nimmt dann ein bisschen Zeit.
Ja, das braucht ein bisschen Zeit. Ja.
Ihr seid ja nicht, um im Bild zu bleiben, in der Schnellküche. Das braucht seine Zeit.
Natürlich.
So. Ja. Und vielleicht nochmal nachwürzen.
Ja.
Oder doch noch ein bisschen Chili aus dem Schrank holen.
Das ist eine sehr kreative Küche.
Ja.
Und auf ein sehr hohes Niveau.
Im besten Sinne immer ein Gala-Menü. Ne? Mit vielen Gängen, kleinen Appetizern, Kostproben, Naschwerk.
Nein, das reflektiert sich schon in unserer Küche auch so ein bisschen. Schon so als Bild auch. Es gibt alles. Es gibt die große Zuwendung zum bestimmten Dingen und es gibt auch Dinge, die ich jetzt nicht unbedingt essen würde. Und das geht allen so. Und es gibt welche, die mehr kochen und andere, die weniger kochen.
Aber es wird sehr kreativ gekocht. Jedes Jahr eigentlich ein Rezept, wo ich denke, oh ja, das mache ich auch mal. Also wir befruchten uns da gegenseitig.
Ja, das ist
jetzt
immer.
Wie ist das jetzt mit dem Oratorium, Händels Messiah? Alle kennen es, viele können es mitsingen, auch im Publikum. Wenn man sich das jetzt auf ein neues erschließt.
Ja, dann sind wir mal gespannt.
Wir haben noch nicht so viel
geprobt. Das war auch bisher nichts, wo ich gedacht hätte, das ist aber jetzt ganz was Besonderes.
oder anders.
Ja. Es ist ja so, es gibt diese Standardwerke, die man so jetzt rauf und runter gespielt hat.
Eben, deshalb.
Und da gibt es Dirigenten, ich sag's mal ein bisschen extrem, gibt es so zwei Typen. Die einen machen das so, wie man es erwarten würde. Das geht einfach durch. Das fließt so, da braucht man es eigentlich auch kaum proben. Das geht dann so und kann auch irgendwie ganz toll werden. Und es gibt andere, die hinterfragen alles. Die machen alles, drehen alles um. Also was man normalerweise so macht in der Situation. Und dann machen die irgendwie was völlig Neues oder völlig anderes. Kann man dann sagen, ja, was soll das jetzt? Oder man kann sagen, oh, das ist aber interessant. Und in diesem Spektrum bewegt sich das dann.
Also dürft ihr euch noch ein bisschen überraschen lassen.
Ja. Können wir uns noch ein bisschen überraschen lassen. Oder auch nicht, was auch okay ist. Also man muss jetzt nicht immer, man kann das Rad ja auch nicht permanent neu erfinden. Es gibt eben Sachen, die sich so ein bisschen etablieren. Und warum soll man die nicht dann auch so machen? Kann man machen, muss man nicht. Also ich sehe es, wenn man die Passion von Bach spielt, da gibt es ja diese Choräle. Und da gibt es eben einen Dirigent, der bastelt und fummelt, was das Zeug hält und macht dies und jenes und da eine Pause und da eine Fermate und dann irgendwas Komisches.
Ja, aber da bin ich nicht unbedingt deiner Meinung, weil irgendwie, ich finde an den Chorälen,
ja,
Passionen kannst du die Dirigenten erkennen.
Sag ich ja,
wie gut die sind.
Das meine ich.
Ja, aber eben auch, weil sie die nicht alle gleich machen, sondern weil sie jeden nach dem Text ausformen und sehr, sehr unterschiedlich machen.
Das ist richtig, das meine ich ja. Ich finde, dass man an diesen sehr einfachen Stellen lernt man über den Dirigenten besonders viel.
Gerade Leonard hat gesagt, bei den Chorälen guckt er den Dirigenten an.
Das stimmt, ja.
Dann gab es ja diesen tollen Abend, wo alle vertrauten Hände, künstlerischen Köpfe den Abend gemeinsam gemacht haben.
Oh, ja.
Muss ja auch ein Abenteuer gewesen
das
sein.
Jetzt
Nick Deggegan und dann Lawrence Cummings und dann George Bertrand.
Das war so ein bisschen, ui.
Das war sehr, sehr bemerkenswert. Da gab es übrigens auch Stellen, die mir sehr gut gefallen haben in dem Konzert.
Ja, das war verrückt. Das war
aber cool. Eben wahnsinnig lang. Es hörte überhaupt nicht mehr auf.
Das war so ein bisschen Overkill.
Das war ein Overkill. Eigentlich drei Konzerte an einem Abend hintereinander. Und das war schon sehr, sehr speziell. Also wie diese Leute dann da so in der Abfolge auf dem Pult standen und das Orchester nicht...
Ja, alles mitmachen musste. Wir waren wie geschreddert danach.
Das war ein sehr anstrengender Abend.
Ja, klar. Es ist einfach drei so unterschiedliche Stile, Himmel.
Und dann noch ein bisschen ein Konzertmarathon für euch.
Es war, sehr lang, war ewig lang, ja.
Das Publikum war hin und weg.
Ja, die hätten euch
noch Stunden vor allem waren sie, wahrscheinlich waren sie vor allem hin und hinterher waren sie weg.
Jetzt zu eurem Galakonzert. Hattet ihr auch ein paar Wünsche, wie ihr angeklopft habt und sagt, das wäre jetzt unser liebstes Geburtstagsständchen?
Die Traversflöten haben gesagt, wir müssen Rameau machen. Wir müssen vorkommen. Die haben ja immer Probleme damit, dass sie unterrepräsentiert sind, was die Literatur betrifft. Und die haben gesagt, lass uns Rameau machen. Da können wir zeigen, wer wir sind. Und
das ist wohl wahr.
Das geht, glaube ich, auf die zurück, der Rameau.
Es ist ja auch eine ganz besondere, auch sehr leidenschaftlich anmutende Komposition, diese Ballettoper.
Also Rameau ist erstmal einer der ganz, ganz phänomenalen Komponisten der Zeit und der ist einfach so wahnsinnig unterrepräsentiert in unseren Spielplänen.
Hier in Deutschland.
In Frankreich nicht so. Aber es ist eben auch so, dass die Musiksprache von Rameau, die musst du einfach
lernen.
Das spielt sich jetzt nicht so wie ein Vivaldi.
Auch nicht wie ein Bach.
Und auch nicht wie ein Bach und auch nicht wie ein Händel. Das hat mit der französischen Form zu tun, der französischen Sprache, aber unter Ludwig dem 14. die französische Musik geht dann so einen besonderen Weg mit Lully, der das irgendwie so praktisch erfindet. Der erfindet dann so eine französische Opernform und das geht dann eben weiter bis Rameau und dann hört es auch eigentlich so ein bisschen auf und das muss man einfach nachvollziehen, das muss man verstehen, was das soll und was das ist. Die französische Musik, im Wesentlichen sind es ja immer Tanzformen. Es gibt ja jetzt nicht die Arie in dem Sinn, so wie bei Händel oder bei Vivaldi oder bei irgendeinem italienischen Komponisten, sondern es ist im Prinzip immer von einem Tanzpattern angelehnt.
Übergehend.
Tanz war auch sehr hoch eingeschätzt.
War sehr hoch eingeschätzt und kam auf der Bühne auch immer ganz, ganz groß raus. Und man muss sich mal vorstellen, wie die da in diesen gigantischen Bühnen in Paris da mit diesem Ballett einlagen.
Das ist aber auch fantastisch. Und ich glaube, wenn man mal so eine Oper mitgespielt hat, dann kapiert man plötzlich auch, warum das so wichtig ist, dass Tanz mit dabei ist. Weil du zwischendrin so kleine Ruheinseln hast und du hast fast das Auge und es leitet musikalisch dann wieder über in die nächsten Teile. Und wenn das gute Tänzer sind, das sind ja meistens gute Tänzer und Choreografien, das ist wirklich eine Art Gesamtkunstwerk. Das ist
einfach so grandios. Und die Kostüme, das kann man sich nicht prächtig genug vorstellen. Also das muss unglaublich rauschend gewesen sein. Und Rameau schreibt eine Musik, die ist so weise und so abgeklärt und so tiefsinnig und gleichzeitig von den Noten her so einfach.
Naja, also die Bläser... Wirklich einfach finde ich das nicht.
Nein, es ist nicht einfach, das kann man so nicht sagen. Ich meine es anders.
Nur weil es Tänze sind.
Ich habe mich nicht falsch ausgedrückt. Wie soll ich sagen, die Töne, aus denen das zusammengesetzt ist, ist nicht so krass, dass man denkt, wie kriege ich das gespielt? Das gibt es dann natürlich hier und da auch mal. Also gerade in den Ouvertüren kommen auch sehr schwere Stellen vor. Aber es ist im Grunde irgendwie immer erkennbar.
Die Harmonien sind
so unglaublich, der lässt also nichts anbrennen. Es ist aufs Letzte
sehr
ausgenutzt, was da an Potenzial ist. Und dann die zwei Mittelstimmen, zwei Bratschenstimmen. Und
oder manchmal sogar drei.
Manchmal sogar drei.
Auch zu drei. Mit Haute Contre und Contre. Und so dieser fette Mittelklang.
Dieser fette Mittelklang, der dann diese ganze Harmonie da reinbringt.
Das ist einen anderen Klang. Das ist eine andere Klangwelt als jetzt, weil du hast sehr viele Mittelstimmen und die sind auch sehr wichtig. Und dann ist die Richtung auch anders.
Ja, dann so hochliegende Fagotte, du weißt nicht, drei Fagottstimmen. Oder vier sogar.
Vier Oboen, vier Fagotte. Yes.
Das ist ganz, ganz krass. Und überhaupt, dann gibt es ja diese Mischung, von diese Klangmischung, also in der Händelmusik, da ist es dann immer die Mischung Oboe und Violine. Und da ist es eben dann auch Querflöte, also Traversflöte und Violine.
Und Flüderbeck.
Also alles, was ja so an Bläsern, diese ganzen changierenden Farben die dann daraus kommen, das ist der erste, der so richtig mit Orchesterfarben arbeitet. Und das ist in der französischen Musik ja irgendwie auch geblieben. Also auch bei Debussy ist das ja so. Also es ist schon extrem interessant und wahnsinnig schön zu spielen. Ich bin fasziniert von Rameau.
Ist ja Musik auch in dem Sinne immer eine Aufforderung zum Tanz. Manchmal tanzt das Herz, manchmal tanzt der ganze Körper.
Ja.
Also von daher...
Ja, es ist auch bei Händel so, dass ja doch sehr viele Arien, denen liegt irgendwie so ein Tanzmuster. Das ist ja so, es gibt diese verschiedenen Tänze und die haben immer ein Pattern. Das muss man auch erkennen, denn das hilft dir dann bei der Tempowahl zum Beispiel. Also wenn du jetzt ein Bourrée-Pattern hast, das würde dann so würde es dann gehen. Wenn du das vor Augen hast und dir das vorstellst, dann kannst du es auch besser spielen. Kriegst das Tempo auch richtig hin. Und das ist in der italienischen Oper der Fall, aber in der französischen Oper in einem ganz anderen Maß. Da gibt es nämlich gar nichts anderes. Da gibt es auch nicht so eine Da Capo-Arie, die kommt da auch so nicht vor. Die Rezitative sind vollkommen anders gearbeitet.
Ja, wenn es ist ausgeschrieben und dahinter die Struktur ist völlig anders.
Die Struktur ist vollkommen anders und eigentlich auch komplexer. Also es ist jetzt nicht so diese typische Abfolge Da Capo-Arie, Rezitativ, Da Capo-Arie, Rezitativ und so weiter, sondern das geht so ineinander über. Und diese späteren Rameau-Werke, die sind so wahnsinnig modern dann auch. Es wirkt wie aus der Zeit gefallen. Der operiert dann mit diesen Mitteln, aber macht irgendwie was ganz anderes da draus. So ein bisschen wie Puccini. Also ganz irre. Wahnsinn.
Also die Aufforderung, viel mehr Rameau hören. Hineinlauschen.
Das kann ich nur empfehlen.
Christoph, ihr habt ja auch noch ein Bach-Ständchen im Galaprogramm.
Im Galaprogramm kommen zwei enorme Bach-Nummern vor. Zwei Ouvertüren, also Orchestersuiten. Haben wir auch schon sehr lange nicht mehr gespielt.
Hat das dann, nach dem, was du über Rameau geschrieben hast, so den eher meditativen Aspekt?
Nein, also Rameau ist ja auch nicht immer meditativ, aber bei Bach ist es ja ganz anders. In der Zeit weiß jeder, dass es italienische und französische Musik gibt. Das ist allen bekannt und die praktizieren gerade im deutschsprachigen Raum ja auch beide Stile. Und in dem Fall ist es eben Bach, der eine Orchestersuite schreibt und dem aber eine vollkommen überdimensionierte Ouvertüre voranstellt, die wahnsinnig kompliziert und lang und schwierig und aufwendig komponiert ist. Das ist schon sehr, sehr besonders. Demgegenüber ist dann die eigentliche Suite fast kurz. Also der Hauptgang von dem Ganzen ist die Ouvertüre mit ihrem langsamen, schnellen und wieder langsamen Teil.
Und dann gibt es ja zum Jubiläums-Gala-Fest noch ein im besten Sinne musikalisches Feuerwerk von Maestro Händel. Da ist wahrscheinlich die Feuerwerksmusik mit bei, weil das Programm en Detail wird ja nicht verraten.
Ja, ich kann darüber auch nichts sagen.
Also da darf sich das Publikum auch ein bisschen
das kann sich dann
überraschen lassen.
Ja. muss dann wohl so sein.
Wo dann am Himmel die Sterne leuchten und funkeln.
Zu euren nächtlichen Partyständchen. Es geht ja vom Barock über ganz traditionelle Motive, die Musiker aus ihrem Heimatland mitbringen.
Genau, viel solche Musik machen und die das auch sehr gut machen. Und warum sollen die es nicht tun? Das ist dann halt keine Barockmusik, aber...
Vielleicht mal ein barocker Zwischenton oder auch nicht. Und Jazz und Barock sind ja keine Fremden, ja? Die haben sich ja auch viel zu erzählen.
Ja, also, zumal ja der Jazz auch sehr viel von der französischen Barock, apropos Rameau, übernommen hat.
Und es gibt dann so kleine Ständchen.
Ja, wie das organisiert ist, das weiß ich gar nicht. Ich bin auch selber gespannt. Das wird so sein, ja.
In diesem Jahr sind ja ganz viele Veteraninnen und Veteranen auch mit an Bord, der Jubiläum. Das war auch der Plan.
Das Gala-Konzert ist ein Riesenorchester. Und da sind also alle, die irgendwie verfügbar waren, sind eingeladen worden. Das ist schon sehr schön. Das ist für Leute, die man gerne öfter gesehen hätte. Und da hat man jetzt Gelegenheit, mit denen nochmal in Austausch zu kommen und da natürlich ein neues Orchesterempfinden aufzubauen, weil das ja so riesig ist.
Wie viel sind es denn? Der Stamm sind ja ungefähr 32 Menschen.
Das sind bestimmt über 40. Ich habe es jetzt nicht gezählt, aber es ist opulent besetzt.
Fast symphonisches Orchesterformat.
Ich meine, die Orchester waren damals auch sehr groß. Die waren viel größer als wir. Wir kommen da so mit 3 Ersten und 3 Zweiten manchmal aus sogar. Das war nicht im Sinne des Erfinders. Also das waren schon große Orchester. Und insofern ist das völlig richtig. Und dann mit so einem riesen Pulk so eine Bach-Suite zu spielen, das ist schon toll.
Also eine richtig schöne, opulente Orchester-Gala.
Richtig schönes, opulentes, großbesetztes, gut besetztes Orchester. Gala ist wirklich spektakulär.
Das ist eine klare Ansage. Danke fürs Gespräch, Christoph.
Gerne.